Sollte ich den Immobilienkaufvertrag prüfen lassen, bevor ich zum Notar gehe? Das erfährst du in dieser Folge von Mörtel und Moneten. Herzlich willkommen zu Mörtel und Moneten, deinem Immobilienpodcast für Immobilienexperten und die, die es werden wollen. Es ist jede Menge los am Immobilienmarkt. Wir schauen genauer hin und vor allen Dingen bewahren wir dich vor teuren Fehlern, denn wir schauen auch rein in das Immobilienrecht und teilen mit dir die Tops und Flops beim Kauf oder Verkauf der Immobilien. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mörtel und Moneten. Bei mir ist Markus, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Und Markus, du hattest unlängst wieder einmal ein paar kuriose, schrägstrich lustige Fälle in deiner Kanzlei auf dem Schreibtisch. Lass uns doch mal teilhaben, was ist da im Alltag so los? Vor allen Dingen aus dem Aspekt heraus, dass andere davon lernen können.
Ja, erstmal hallo nach da draußen. Hallo, liebe Tanja. Hallo. Ja, kurios war am Montag, wobei kurios vielleicht das falsche Wort ist, aber es war schon viel los am Montag vor dem Landgericht in Heidelberg. Da habe ich vertreten einen Verkäufer einer Eigentumswohnung und die Käufer wollten von diesem Kaufvertrag zurücktreten. Das ist eigentlich das falsche Wort. Die wollten den Kaufvertrag anfechten, aber im Prinzip ist die Rechtsfolge die gleiche, nämlich Wohnung geht zurück, Kohle muss wieder zurückgezahlt werden. So. Und warum wollten die Käufer das? Das waren einige Punkte und das hat gezeigt, weshalb es unendlich wichtig ist, nicht nur beim Notar den Kaufvertrag, wie es ja sein muss, zu machen, sondern den vielleicht vorher auch nochmal juristisch überprüfen zu lassen. Und zwar mit den jeweiligen Interessen, die ja beim Verkäufer und Käufer unterschiedlich sind, ne? Und ja. Der Verkäufer, der will einfach ja nichts mehr an der Backe haben, nachdem er das Ding verkauft hat. Und der Käufer, der muss abgesichert sein, der muss seine wichtigen Dinge im Kaufvertrag ja auch wiederfinden. So.
Genau, der Verkäufer hat ja andere Interessen als der Käufer. Genau. Und deshalb gibt's ja dann auch solche Fachanwälte wie jetzt beispielsweise dich. Und du vertrittst dann ja nur eine Partei und berätst die entsprechend auf, ich sag mal, Tretminen, die vielleicht in so einem Vertrag je nach Immobilie vorhanden sind.
Genau, machen wir mal den zentralen Punkt, der jetzt am Montag auch wirklich das Gericht interessiert hat. Und zwar war im Exposé von unserem Verkäufer sowie im Kaufvertrag ein falsches Baujahr angegeben. Das ist nicht ohne, weil natürlich das Baujahr
schon auch ausschlaggebend
ist. Ja, für den Verkehrswert
kann,
ja auf jeden Fall interessant ist für die Wertermittlung. Und da war 1970 angegeben im Exposé und im Kaufvertrag war lediglich ein Klammerzusatz mit 1970. Also verkauft wird Wohnung, Klammer auf, Baujahr 1970.
Okay.
Tatsächlich, und das haben die Käufer rausgefunden, durch Einsicht in die Bauakte, hatten wir Baujahr 60. Also wir hatten 10 Jahre Unterschied.
Ja.
Und jetzt ging's los, ne? Also es gibt ja in jedem Kaufvertrag diesen umfassenden Gewährleistungsausschluss. Bedeutet eigentlich, kann man nichts machen, ne? Also Mängel sind ausgeschlossen, es sei denn, und jetzt kommt's, der Verkäufer hätte arglistig getäuscht. Das ist die erste Variante. Und die zweite, und dann wird's noch interessanter, ist, dass etwas, wie zum Beispiel hier das Baujahr, eine sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung ist. Mhm. Arglistige Täuschung, das wurde behauptet von den Käufern, aber da konnten wir uns retten, denn unsere haben sozusagen das Ding zwischengekauft und dann wieder verkauft. Also die haben es gekauft, haben es dann halt saniert und wieder verkauft.
Ja.
Und in deren Exposé, also auf der Basis dessen, was sie schon gekauft haben, ne, die haben ja auch auf der Basis eines Exposés gekauft, da stand auch schon das falsche Baujahr drin. Also insofern wussten sie es einfach nicht. Deswegen war die Nummer mit der arglistigen Täuschung Gott sei Dank rum. Ja, bleibt die Frage der Beschaffenheitsvereinbarung. Und da ist der Bundesgerichtshof relativ streng. Also es reicht nicht jede Angabe im Kaufvertrag, sondern man muss schon sehen, okay, wir haben etwas Wichtiges, ne, was beiden Parteien enorm wichtig war. Mhm. Und das war das Problem der Käufer tatsächlich, weshalb sie den Fall am Ende auch verloren haben jetzt. Denn die haben jetzt die ganze Zeit argumentiert, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn es euch wichtig gewesen wäre, und zwar so wichtig gewesen wäre, dann hättet ihr das im Kaufvertrag eindeutig als Beschaffenheitsvereinbarung deklarieren müssen. Und wenn die vorher bei mir gewesen wären und die hätten mir gesagt, boah, das Baujahr ist unendlich wichtig, ja, oder in dem Fall auch, deswegen war es kurios, weil viele Punkte zusammenkommen, die interessant waren, komme ich gleich zum zweiten Punkt. Aber wenn denen etwas besonders wichtig ist, dann muss ich gucken, dass als Käufer eine Beschaffenheitsvereinbarung mit in den Kaufvertrag aufgenommen wurde. Haben sie nicht gemacht, Pech gehabt.
Ja, genau, an der Stelle tatsächlich Pech gehabt, ja, weil das haben sie verloren.
Genau, das hat, also noch ein zweiter Punkt, übrigens hochinteressant. Unsere hatten in diesem Haus 5 Wohnungen, und zwar Erdgeschoss und dann die nächsten 4 Stockwerke.
Ja.
Und dann gab es oben drüber noch einen unausgebauten Speicherraum. Ja, also das ist laut Teilungserklärung so, also es war eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft, und in der Teilungserklärung stand die Berechtigung des Eigentümers dieses Dachspeichers, den zu Wohnraum auszubauen.
Mhm, okay.
Und jetzt folgendes, die Käufer haben bei unseren Verkäufern, meinen Mandanten, das gekauft als oberste Wohnung. Und dann haben die plötzlich festgestellt, als sie das Ding schon gekauft hatten, verdammt nochmal, jetzt fängt da oben drüber einer an zu bauen. Ja. Und dann habe ich plötzlich einen, der mir auf den Kopf rumrennt. Ja. Und da war es so, da konnten wir dann halt eben belegen, dass in der Teilungserklärung halt diese Berechtigung zum Bauen im Dachgeschoss halt hinterlegt war. Und das haben die Käufer halt, bevor sie den Kaufvertrag unterschrieben haben, haben sie halt gehabt, ne, und hätten es lesen müssen.
Teilungserklärung auch das, konkret jetzt, ne?
Ja, genau. Und das ist halt auch wieder sowas. Wenn mir so etwas wichtig ist, ja, dann schreibe ich, entweder ich lasse halt vorher das von einem Juristen prüfen, diese Teilungserklärung, und der, ich hätte denen dann gesagt, meine Damen und Herren, ihr kauft zwar die sechste OG, ja, aber oben drüber ist zwar momentan noch ein Speicher, aber richtet euch drauf ein, da ist die Berechtigung drin, das kann zu Wohnraum ausgebaut werden. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Wertfaktor, ne?
Absolut, ja. Ja, wir haben das ja immer öfter oder sehr, sehr oft eigentlich, weil wir feststellen, dass ein Laie so eine Teilungserklärung ja gar nicht lesen kann. Das ist leider so, ja, das ist nicht schön, aber es ist leider so. Und daher, lieber Markus, ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder aufklären, wie wichtig es ist, diese Teilungserklärungen zu lesen und sie letzten Endes auch zu verstehen. Und wenn dann jemand feststellt, ich habe überhaupt keinen Plan, was da drin steht, dann meldet euch doch einfach mal bei uns. Hier, ne, über Mörtel und Moneten, genau. Markus mit seiner Kanzlei Kalu, mich findet ihr bei Windspiel Immobilien. Markus und ich arbeiten natürlich zusammen, und insofern seid ihr bei uns immer gut beraten.
Also vielleicht noch ganz wichtig, weil das mit diesem Laienhaften, das kann halt so ein Bumerang werden, und die Kollegin, die Käufer vertreten hat, hat immer wieder draufgehauen und hat immer wieder gesagt, ja, aber meine Mandanten, das sind doch juristische Laien und die haben doch mit dem Immobiliengeschäft nichts zu tun. Und dann habe ich irgendwann, ist mir dann die Hutschnur geplatzt, und habe ich gesagt, was ist das dann für eine Argumentation? Ich habe gesagt, wenn ich von etwas nicht eine Ahnung habe, dann muss ich mich doch umso mehr in Vorbereitung eines solchen Geschäfts beraten lassen von jemandem, der Ahnung hat.
Weil, sag doch mal, was hat denn jetzt diese Wohnung gekostet?
Also die Wohnung hat gekostet 369.000 Euro.
Okay, wir sind über 300.000 Euro.
Genau.
Darum ging es mir nur gerade, um auch diesen Punkt noch einmal klar zu machen. Man kauft also etwas für knapp 400.000 Euro.
Und hat keine Ahnung davon. Ja.
Und sagt, ja, wird schon passen.
Ja.
So, also um Himmels Willen, ja, aber das sind so Sachen. Deshalb, ihr Lieben, wir klären euch auf, ja, ob ihr jetzt Profi-Investoren seid, da können wir vielleicht auch nochmal was drüber machen, weil Markus, wie oft hast du das Gefühl, dass auch Investoren Teilungserklärungen erstens mal lesen und auch noch verstehen, was da drin steht?
Also, wie oft ich die Erfahrung mache, dass es nicht so ist, habe ich täglich.
So, ja, genau. Also, auch das an der Stelle hätten wir mal geklärt. Ne? Also, es geht hier nicht um denjenigen, der nur seine Eigentumswohnung für sich selbst kaufen möchte, sondern es geht auch in die Richtung von euch Investoren da draußen, dass das Thema Immobilienrecht ganz entscheidend ist für eure Rendite. Genau,
ja,
deshalb machen
Fall.
Wir auch diesen Podcast hier. Ne?
Ja.
Hier kriegt ihr bessere Tipps, wie ihr eure Rendite steigern könnt, und zwar mit Hilfe auch von dem Immobilienrecht.
Ganz genau.
Schönes Wort zum Sonntag, Dienstag. Ne?
Samstag, Montag, Dienstag,
Montag,
ganze Woche.
Dienstag, immer. Genau, ja, dann vielen Dank.
Sehr, sehr gerne, und zum nächsten spannenden Fall.
Wort.
Wir hoffen, die aktuelle Folge von Mörtel und Moneten hat dir gefallen. Wenn dir unsere Tipps weitergeholfen haben, dann empfehle uns gerne deinen Freunden und abonniere diesen Podcast. Es gibt immer dienstags frisch von uns auf die Ohren. Du hast spannende Fragen, die du uns stellen möchtest, oder du möchtest gern mal unser Interviewgast sein? Dann schreib uns einfach. Alle unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn du es nicht bis nächsten Dienstag aushalten kannst, dann folge uns doch auch einfach auf Instagram. Mich findest du dort unter Tanja Schneider-Holacek und Markus unter der Immo-Anwalt. Jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, und wir hören uns nächsten Dienstag.